Moin zusammen, es ist Montagmorgen im August. Draußen scheint die Sonne und Julian und ich haben gestern Abend eine neue Folge aufgenommen. Eine relativ lange. Am Ende waren wir zu müde, noch ein Intro einzusprechen. Das mache ich jetzt alleine. Es geht heute um den Worldcoin. Wer davon noch nichts gehört hat, jetzt auf alle Fälle hinsetzen, anschnallen und gespannt zuhören. Dann geht es um eins unserer allzeit Lieblingsthemen, den Bitcoin, und um die Aktienrente, die uns vielleicht bald alle was angeht. Deswegen sehr spannendes Thema. Weiterhin um unseren Campingurlaub in Schweden, um die Park4Night-Ultras und einige Infos über Landjachten. Dann die Deflation in China, NFT-Affen und viele weitere Themen. Wie geht's eigentlich Deutschland kurz vor dem Bankrott? Zu guter Letzt, mit einem großen Cliffhanger für die nächste Folge, geht es um den Osten, eine Erfindung des Westens. Viel Spaß beim Zuhören. So, wir sind seit einer Woche zurück aus dem Urlaub. Haben wir uns denn entspannt von der Entspannung?
Sehr entspannt von der Entspannung.
Wir waren nämlich Camping und das war tatsächlich mal eine ganz neue Erfahrung. Also, ich war ja vorher auch schon Camping.
Wann
denn? Na, wir sind so gefühlt mein ganzes Leben Camping gefahren mit meinen Eltern im Wohnwagen von einer BMX-Strecke zur nächsten.
Das ist ja so ein anderes Camping. Das ist ja so ein Wohnwagen-Camping.
Na, was ist denn da anders?
Na, man ist so statisch in einem Ort und dann wird so ein Vorzelt ausgebaut und so ein Teppich hingelegt und...
Naja, da muss das schon alles... Stimmt, die haben da, ja, meine Eltern haben da die komplette Küche mit Kühlschrank und verschiedensten Küchengeräten im Vorzelt stehen, aber ja, so Profi-Camper, die machen das so. Aber wir sind durch Schweden gefahren mit so einem Wohnmobil, das uns Sunlight gegeben hat, ein V66. Ich finde immer, das klingt immer so ein bisschen raketentechnikmäßig. V66.
Ich glaube, du darfst keine Werbung machen.
Ich mache keine Werbung. Wieso? Ich darf machen, was ich will.
Ja, aber ich glaube, du musst dann noch sagen, dass es noch andere Wohnmobilhersteller.
Es gibt auch noch andere Wohnmobilhersteller.
Zum Beispiel.
Landjacht hier, die Landjacht.
Ach so.
Das.
Concorde.
Die Concorde. Ey, das ist so geil. Wirklich. Also Landjacht. Wo haben wir das überhaupt gelesen, Landjacht?
Ich habe nachgeguckt,
was die Concorde eigentlich ist.
Was die Concorde ist und wo und wann ich sie mir kaufen kann, beziehungsweise wie viel die Leute dafür bezahlen.
Naja, ist Wahnsinn. Die Concorde fängt bei 280.000 an. Also guck dich das mal an, das Gerät. Das ist wirklich, also es ist ein bisschen, es ist, also ich weiß nicht, ob ich mich damit auf die Straße oder auf den Campingplatz trauen würde. Es ist auf alle Fälle nichts, um so zu reisen, wie wir es gemacht haben. Wir sind ja nämlich jeden Tag woanders gewesen und unser kleines Wohnmobil, was heißt klein war es nicht, aber es war zumindest das kleinste von der Range von Sunlight, jetzt sage ich es schon wieder, nicht das kleinste, aber der von den richtigen, die wie Wohnmobile aussehen. Das kleinste. Die haben auch noch so Vans und so. Und die Concorde ist so groß, die würde an die meisten Stellen ja gar nicht hinpassen, wo wir waren. Wir sind ja nämlich auch off-grid oder wie nennt man das? Wir waren ja nicht nur auf Campingplätzen. Wir haben ja auch Park4Night, das App genutzt. Und
absoluter Geheimtipp.
Absoluter Geheimtipp,
also
Leute.
Wenn man Park4Night nimmt, dann kann man sich sicher sein, dass
man unter Deutschen bleibt.
Dass man unter Deutschen ganz alleine bleiben.
Ja, also ich bin ja gerade dabei, einen kleinen Blogbeitrag darüber zu schreiben.
Also wer auf Nummer sicher gehen will, der nimmt Park4Night.
Genau, da ist, wenn einem da mal die Kartoffeln ausgehen oder so, dann kann man die auch vom Nachbarn holen.
Genau.
Weil, das war ein Fail. Also das hätten wir nicht nutzen sollen, weil...
Das stimmt nicht. Also es hat auch...
Das stimmt, der eine coole Platz da, wo wir alleine waren, der war da auch mit drin. An den Scherngärten.
Ja.
Also... Camping. Naja, wir mussten uns jetzt davon erholen, weil wir, weil es anstrengend war. Wie Sau. Oder?
Ja.
Sag doch mal, was war dein Highlight und dein Down, der schönste Moment und der schlimmste Moment in den 2 Wochen Camping?
Der schönste Moment war eigentlich der letzte Campingplatz am Wasser, weil es einfach sehr schön...
In Oknö.
Genau.
So eine kleine Insel oder Halbinsel.
Das ist echt ein Tipp. Ja, also wirklich traumhaft. Also auch so, dass das Wasser, ich habe mich immer gefragt, wie kann das überhaupt sein, dass man dass du da überhaupt ins Wasser darfst, weil das wirklich sehr naturbelassen ist und eigentlich eher einem Naturreservoir gleicht. Das fand ich sehr schön und das alles, was mit Wasser zu tun hat.
Du hast ja die Robbe gesehen auf der Insel.
Ja. Das war toll. Und das Schlimmste eigentlich, ja, das Klo ausleeren.
Das war wirklich, also das war ein Bild. Ich wollte jetzt sagen, das war eigentlich war es lustig, aber ich habe kurz dann auch nicht mehr gelacht, als dann diese Suppe über die weißen
Schuhe. Es ging eigentlich ganz gut los, aber das war echt.
Man darf halt nicht auf alle Tipps der Follower hören.
Genau.
Wir hatten das so gezeigt, wie du die Toilette ausleerst und das war auch alles so fein und hat gut funktioniert. Und dann hat so einer geschrieben, wir müssten das Ding andersrum halten, die Kassette, und diesen Luftentlüfterknopf drücken.
Ja, also wer keine Scheiße am Schuh haben will, der drückt nicht den Entlüfter und hält es einfach so, wie er denkt, dass es richtig ist.
Oh Mann, ey. Oh, das war wirklich schlimm. Also der Tag war wirklich, das war schlimm. Das war auch noch so ein Campingplatz, der so schlechte Sanitäranlagen hatten. Er hatte irgendwie 2-3 Duschen richtig abgeranzt für den ganzen Campingplatz.
Mhm.
Naja, und jetzt mussten wir uns ein bisschen erholen. Jetzt sitzen wir wieder in unserem kleinen Schloss hier, wo wir gerade alle Fenster geputzt haben. Und komischerweise kriegt Julian immer Motivation für Podcast, wenn er vorher richtig on fire gefordert wurde. Weil das war, wie lange hast du jetzt Fenster geputzt?
Keine Ahnung.
Den ganzen Nachmittag. Mit dem längsten Fensterputzstab aller Zeiten, den er sich gegönnt hat.
Ja.
Neben weiteren Hausgimmicks. Kannst du auch mal erzählen von deinen Hausgimmicks, in welches Rabbit Hole du hier reingefallen bist?
Nö.
Nö. Wir haben nämlich immer über die Leute gelacht, die so krass mit Smart Home abgehen.
Bei mir ist jetzt hier, jede Steckdose wird hier persönlich angesprochen.
Das ist so krass. Also ich habe gar nicht gewusst, was Smart Home so genau ist. So, ich dachte immer, okay, Jalousien hoch und runter, irgendwie automatisch, das habe ich noch verstanden. Aber dass du jetzt mehr mit Siri redest als mit mir, ist schon ein bisschen erschreckend.
Ja, ich bin auch immer noch unschlüssig, ob Siri jetzt immer nur so tut, als wäre sie dumm, oder ob sie eigentlich alles weiß und dass sie dann irgendwann die Weltherrschaft übernimmt. Also dass sich alle Siris miteinander verbinden und naja. Und die Jalousien runterlassen.
Überall. Dann wird's dunkel. Ja, das ist ziemlich crazy auf alle Fälle. Dass hier unsere Lampen und unsere Jalousien und du dir jetzt noch die Steckdosen hier auch mit verbindest mit so einem Dings.
Kannst du den Stromverbrauch messen?
Stromverbrauch? Yeah! Okay, lass uns mal weitermachen. Ich habe hier nämlich heute richtig schöne Zettel geschrieben. Ich muss mal gucken, was wir uns alles schon... Ach so, Thema Campingurlaub. Wir wollten doch nochmal, das finde ich nämlich sehr spannend, wir haben was rausgefunden, was ihr vielleicht schon wisst, vielleicht auch nicht. Also ich wusste das zumindest nicht. Und habe noch nie drüber nachgedacht. Urlaub, Thema Urlaub. Wir machen ja, ist ja auch ein brisantes Thema immer noch zur Zeit, oder? Wenn der Podcast rauskommt, ist immer noch August, Leute sind im Urlaub. Wenn man Urlaub macht, dann war das ja vor vielen Jahren noch so, weiß ich noch, unsere erste Flugreise nach Bulgarien, da haben wir uns so geil gefühlt. Wann war denn das? Warte mal, das war 2000 oder so. Oder war es noch? 99 ist es sehr lange her. Also erste und letzte, wir waren
also
nur
du
einmal.
Du und deine Familie.
Meine Familie, genau.
Ich war im Westen.
Du bist zu der Zeit wahrscheinlich schon 15 Jahre Flugreisen geflogen, aber...
Nee, das stimmt nicht. Meine erste Flug, also ich war als Baby auf Malle und dann... Also und dann irgendwann in der Türkei in der 5. Klasse. Also es war jetzt nicht alltäglich, dass wir Flugreisen gemacht haben.
Ja, ich war ja viel näher an Italien dran. Das genau. Ist ja sowas wie...
eine Flugreise.
Für uns wäre das eine Flugreise gewesen. Nee, und damals war das, glaube ich, auch noch richtig teuer. Ich weiß nicht, hat man Kataloge gewälzt oder ist ins Reisebüro gegangen? Und es war schon ein Ding, so eine Flugreise. Und gut, es ist ja immer noch so, dass du ja für richtig viel Tausende von Euros irgendwie nach Südostasien oder so, das ist schon immer noch teuer. Aber ich meine mal so jetzt eine normale Flugreise, Türkei, Malle, was weiß ich, Kroatien oder wo fliegt man so hin, Tunesien, Ägypten, ist ja jetzt eigentlich hier all inclusive und super Angebote. Aber Camping in Schweden Schweden war jetzt extrem, ich glaube, weil du einfach die Fähre noch bezahlen musst. Hin und zurück 500 Euro, die sind schon mal weg und dann den Sprit. Und wenn man sich jetzt keine Concorde leisten kann, dann hat man ein anderes Wohnmobil, was jetzt natürlich auch nicht ganz billig ist. Oder, was ja, glaube ich, ganz viele machen, sich eins mieten. Und das war am Tag ja auch, weiß ich jetzt gar nicht, nicht genau hingeguckt, aber so 100, 200 Euro los.
Ja.
Und das summiert sich.
Also kann ich mir, ich weiß nicht, welche Familie das macht.
Ja, wir haben welche gesehen, die waren gut, die sind im strömenden Regen abends mit dem Fahrrad angekommen mit zwei Kindern und haben ein Zelt aufgebaut.
Ja, die kriegen den Survivor Award.
Das war hardcore. Ja, auf alle Fälle hat sich das, oder, ein bisschen gewandelt mit, ich weiß nicht, ich glaube, Luxusurlaub ist inzwischen Campingurlaub.
Ja, also ich glaube, die Leute denken, ich weiß es nicht, ist jetzt, ich weiß es nicht, ich glaube, viele Leute, die einen Campingurlaub haben, haben halt auch schon viel gesehen und die kannst du halt auch nicht mehr locken mit Türkei-Pauschalreise und wollen jetzt dann wieder back to the roots, oh, ich muss mich hier detox und...
Funktioniert ja auch. Also wir waren ja teilweise an Orten, wo es wirklich cool war. So ganz alleine im Nirgendwo. Vor allen Dingen, wenn man ein Fahrrad dabei hat. Wir hatten ja Fahrräder dabei. Klar, Campingplatz oder so, da sind immer noch andere Leute. Aber wenn du da mit dem Fahrrad ein Stück irgendwo hinfährst, das ist schon Luxus.
Ja.
Also
ich glaube, ich habe zwei Arten, ich mache mal zwei Schubläden auf. Die einen waren eher die jungen Wilden, die in so einem ausgebauten Bus hausen und dann irgendwo an so einen See rammeln und da irgendwie Into the Wild nachspielen.
Im Busch kacken.
Im Busch kacken, genau. Und da kennt man dann das überall Tempos. Genau, aber dann trotzdem natürlich in Busch kacken und ihren Arsch abwischen mit Tempos, die sie dann liegen lassen.
Richtig schlimm, ey.
Ja, und dann gibt es die anderen, die in Wald fahren mit so einer Halbconcorde und dafür halt 5000 Euro liegen lassen für ihren Urlaub.
Ja.
Und dann gibt es wir,
Den
perfekten Mittelweg und rundum zufrieden.
Ja, nee, es gibt auf alle Fälle, also ich glaube, wir werden das schon noch öfters probieren, aber ich glaube, irgendwo versuchen hinzufahren, wo nicht so viele Leute schon hinfahren.
Also. Ich glaube, ich war ja schon öfter campen, aber mir ist das dieses Jahr wieder sehr bewusst geworden. Campen um des Campens wegen, also dass du sagst, ich campe, dass ich alleine bin oder meine Ruhe habe oder jetzt hier komplett hier Lonely Planet mach, kompletter Schwachsinn, wird nicht funktionieren, also nicht...
Lonely Planet.
Ja, also nicht,
du wohnst ja in Lonely Planet, du wohnst in Brandenburg, ja. Brauchen wir hier nur vor die Haustür gehen.
Ja, genau. Aber das wollen ja viele, die wollen ja dann irgendwie autark sein und alleine und Hauptsache kommt keiner und wenn es ein Deutscher ist, bitte gleich zweimal nicht. Das wird nicht passieren, also ich glaube, Campen funktioniert vor allem oder ist vor allem dann cool, wenn du das machst, aber wegen einer anderen Aktivität, also nicht des Campens wegen. Also zum Beispiel, ich mache
wegen Radfahren oder wegen Kitesurfen,
genau,
oder?
Genau, also ich gehe da hin und dann brauche ich noch irgendwie, bin nah dran und habe dann aber auch noch ein cooles Zuhause und bin auch mobil und kann auch schnell wieder weg, dann ist Campen mega. Aber des Campens wegen, um jetzt sich dann in seinen 2 Quadratmetern hier zu relaxen oder sowas, vergiss es. Campen ist auch anstrengend und das vergessen, glaube ich, auch viele.
Ja, aber für uns war es cool, wir wollen ja eh keinen Chill-Urlaub.
Ja.
Aber das, was wir so geil finden, ist ja dieses ganz alleine sein, irgendwo richtig seine Ruhe haben und so an einem geilen Ort mit mega Aussicht oder krassen Bergen oder Meer oder Insel, keine Ahnung, das ist halt schwierig. Wir haben einfach zu viel Menschen überall, die natürlich an die schönsten Orte fahren, aber dafür haben wir ja jetzt echt zu Brandenburg. Na gut, ich ja schon lange, aber du jetzt auch, so für uns entdeckt, weil da hast du es halt noch. Da kannst du stundenlang Radfahren durch den Wald und siehst keinen Menschen. Eigentlich brauchen wir gar nicht irgendwo anders hin. Aber das wollen wir jetzt auch hier nicht groß erzählen, weil dann kommen alle nach Brandenburg, das ist auch nicht gut. ja, bevor wir hier zu den News kommen, haben wir den ganzen Zettel voller spannender News, die auch ein bisschen natürlich unser eigentliches Thema betreffen.
Welches?
Naja, also wir reden ja hier immer, also Schotterwege ja nicht, wegen Fahrradfahren natürlich. Fahrradfahren kommt auch nochmal ein bisschen mit einer witzigen Anekdote und natürlich irgendwelche Finanzgeschichten.
Bring doch die witzige Anekdote gleich, dann.
Meinst du?
Können wir auch schließen.
Ja, ich habe mehrere witzige Anekdoten. Ich habe eigentlich mit Fahrradfahren, aber ich habe noch was anderes, da wollte ich dich fragen. Mhm. Mal gucken, ob du dich noch erinnerst. Berufe, die gut klingen, aber nix sind. Weißt du noch welche?
Das ist eine gute.
Also wenn du so sagst, so, yo, ich bin das und das und der andere.
Hedgefondsmanager.
Ja, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das ist gut. Aber warum ist das nichts?
Na.
Na, Ja, ich habe Investmentbanker.
Ja, Investment, das ist eigentlich noch besser, ja, Investmentbanker. Also Investmentbankers sind richtig arme Schweine.
Okay,
also,
so hätte ich es nicht formuliert, aber. Warum?
Na, du bist eigentlich, also du fühlst dich, also du suggerierst, dass du, ohne jetzt in irgendwelchen Nietzsche-Sprache so zu fallen, also wie so ein Übermensch, also du bist so der Master of the Universe, du hast es voll geschafft, aber bist eigentlich die letzte arme Sau, also so, bist geknechtet und ausgeblutet für ein bisschen mehr Kohle. Also,
aber hast du dann wenigstens als Investmentbanker selber so viel Ahnung, dass du dir viel beiseite legen kannst, was gut arbeitet? Oder?
Es hat niemand Ahnung. Menschen haben entweder ein bisschen
Glück.
Glück, ja. Ein bisschen Glück und ein bisschen Mut. Und ja. Aber es ist, glaube ich, unterschiedlich. Aber ich glaube, dafür musst du nicht Investmentbanker sein.
Mhm.
Investmentbanker sind sehr ambitionierte, meistens junge Menschen.
Die, genau, jung, dass sie das noch ein bisschen aushalten können, bis natürlich sie dann sich einen richtigen Job suchen.
Meistens keine Familienmenschen. Ja, also es ist halt wirklich Arbeit und Finance pur.
Hm.
Und das musst du halt wollen und Karriere pur,
hm.
Kapitalismus pur.
Super.
Also ist bestimmt ja. für jeden, also genau, jeder wie er mag.
Ja, ja, klar. Nee, also es war jetzt nur mal so, ist mir so
eingefallen. Ich wollte jetzt auch gar nicht despektierlich sprechen. Also,
nö, wir reden ja nur mal drüber. Berufe, die gut klingen halt.
Genau, aber
ich habe noch mehr.
Aber wenn du jetzt sagst, willst du Investmentbanker werden? Also, nee, passt schon.
Ja, vielleicht wollen das einige. Also
ja.
Können wir mal eine ganze Folge drüber machen, wie das so ist, was man so macht als Investmentbanker.
Du warst doch mal in Frankfurt und hast ja gesehen, wie sie da...
Ja, letzte Folge, vor zwei Folgen habe ich das erklärt, genau.
Noch dran sitzen. Ja.
Hast du noch einen? Jetzt kommt eher meine Sparte.
Die gut klingen.
Also,
nee, sag doch mal.
Content Creator.
Ah ja, geil.
Content Creator
ist auch gut.
Content Creator.
Ja, da fällt mir natürlich der Investor noch ein.
Investor, genau.
Investor ist auch gut.
Und Facility Manager.
Der Hausmeister, ja.
Ja, also man muss.
Oder da kriegen wir bald Schimpfe, weil das kann man ja studieren und so. Facility Manager.
Ja, schon. Also, was, ja. Also, jeder Beruf kommt ja darauf an, wie man ihn so lebt, kann cool sein. Hauptsache, man hat Spaß dran. Aber gerade die Content Creator, das finde ich richtig gut. Weil eigentlich bin ich ja auch Content Creator und sind wir alle, die irgendwie mit Social Media zu tun haben und YouTube, Podcasts oder was. Wir machen ja auch Content, wir sind auch Content Creator.
Sind wir auch Content Creator?
Ja, ja, Leute hören sich das ja an, das haben wir ja gerade. Ich habe dir noch gerade unsere Viewer-Chart gezeigt. Mhm. Also es hören sich tatsächlich Leute an, was wir hier quatschen. Und Content zu machen ist... Aber es ist für mich kein Beruf. Also, es ist
macht
so...
Macht nicht jeder Content?
Ja, naja, klar.
Also jede Arbeit ist doch hoffentlich mit einem Output verbunden.
Ja, total. Aber ich finde halt immer, man braucht irgendwie dann doch ein Thema. Also wir sind ja nur... Also ich bin ja Sportler. Also ich würde mich jetzt nicht Content Creator nennen, sondern... Also es geht ja immer ums Radfahren und um Sport und ich feiere das auch voll. Und dann gibt es ja tausend andere Sparten. Und klar machst du da irgendwie Inhalte. Aber deswegen... würde ich mich nicht Content Creator nennen, also aber es gibt auch für viele, die jetzt meinetwegen nur durch Instagram und Facebook, YouTube, Twitter, was weiß ich, bekannt geworden sind, die, also es ist ja auch schwierig, sich da irgendwie, was ist man dann? Also, weiß nicht, aber ich finde Content Creator schon irgendwie ein bisschen witzig. Na gut, und das andere Witzige, aber dann kommen wir wirklich zu den News.
Das ist immer schwierig, wenn du was mit witzig ankündigst.
Ist witzig, also, ich finde es witzig. Wenn ich es witzig finde, reicht das aus.
Okay.
Weil, da haben wir drüber geredet, weißt du das noch, woran man jemanden, jetzt kommt Fahrradfahrthema, woran man jemanden erkennt, der, also jetzt sagen wir mal mit dem Rad, sagen wir mit dem Mountainbike, bleiben wir beim Mountainbike.
Hm.
Leute, die es nicht so ganz drauf haben. Aber an was erkennt man die? Kannst ja nicht selber denken.
Das ist aber gemein.
Ne, wieso? Du machst ja richtig.
Ah.
Du hast ja drauf.
Ich weiß gerade nicht.
Du hattest doch dein Cityrad gepimpt. Weißt du noch?
Aha.
An den Touchpoints.
An den Touchpoints.
Da, also Griffe und Pedale.
Ja, aber die Touchpoints, das habe ich mir gemerkt. Die Touchpoints müssen passen.
Ne? Die Touchpoints müssen passen, ja. Weil, also Pedale, ich mache ja auch so, oder habe viele Fahrtechnikkurse gemacht und die Leute mit so, das Allerschlimmste sind so die, die Zwitterpedale, so. Die eierlegende Wollmilchsau. Auf der einen Seite flat, auf der anderen Klick, damit man auch für alles gerüstet ist. Und wenn man da mal aufsteigen will, dann hat man auf alle Fälle die falsche Seite unterm Fuß. Und ja, und Griffe genauso. Wieder so eine abgewetzten oder so eine mit Liegefläche, damit einem die Hände nicht einschlafen.
Ich hätte jetzt noch gesagt, es gibt doch noch diese Hörner. Also
Hörnchen, ja gut, das ist. Ja, das ist fast schon wieder ein bisschen cool, aber. Ja.
Was war eigentlich der Sinn von den Hörnchen? Ich habe das nie verstanden.
Ich glaube auch, um da anzufassen, oder? Da, wenn man da mal richtig backup, ein bisschen tiefer liegen will, dann fasst man an den Hörnchen an. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kann uns vielleicht mal jemand schreiben, wozu die Hörnchen waren? Ich weiß es nicht.
Kann man das nicht wieder so rehabilitieren?
Also ich finde das auch voll gefährlich. Stell dir mal vor, du fährst irgendwie in jemanden rein und spießt ihn voll auf mit deinen Hörnchen. Also, weiß nicht, wozu die gut sind. Auf alle Fälle hat dein Saufrad jetzt neue. Jetzt will ich es mal nicht schlecht reden.
Saufrad ist nicht schlecht.
Ja, nee, es ist nicht. Ein Saufrad ist ja auch nicht schlecht. Es muss ja funktionieren.
Gebraucht für 400 Euro gekauft.
Ja, nee, ist ein gutes Rad. Ich mag das auch. Ich bin mit dem ja auch schon gefahren. Das ist ein richtiger Race-Boot. Auf alle Fälle hat es jetzt griffige Pedalen und ein paar schöne neue Griffe.
Ja, neue Pedale, die ich mir ins Schienbein rammen kann.
Ja, das war. Naja, gut. Alright, also. Jetzt tue ich mal hier den News-Zettel aufmachen. Julian hat nämlich wieder viel rausgefunden.
Nein, das so finde ich Podcast eigentlich ganz gut, dass du einfach so ein bisschen erzählst und ich höre so zu. Das ist ja, ja interessant.
Ja, ich hoffe, das ist interessanter. Ich denke mir die ganze Zeit so, Gott, wer soll sich das anhören? Worldcoin. Stichwort Worldcoin. Da haben wir doch lange drüber diskutiert, oder lange nicht, aber wir haben drüber diskutiert in Schweden. Was ist denn das?
Na, wir waren ja in Schweden. Müssen wir immer sagen, wann der Podcast ist, weil wir nehmen ja so erratisch auf und dann.
Was ist denn erratisch?
Na, so mal hier, mal da.
Erratisch? Ohne Regelmäßigkeit.
Entschuldigung. Ich mag eigentlich so Leute nicht, die so komische Wörter nutzen. Wir haben noch neulich auch einen Podcast angehört, wo es dann die permanent.
Ja, so hochtrabend. Ja, dieser Dings, genau, ja. Da können wir nochmal anschließen an die Elterngeldfolge. Elterngeldfolge.
Nein.
Doch, da war noch so ein anderer Podcast, da hat mir auch einer geschrieben, dass ich den hören soll. Ich hatte den aber schon gehört, ich weiß aber nicht mehr, wie die zwei hießen, die drüber geredet haben.
Ja, es war sehr hochtrabend.
Und die haben sich so, es hat sich halt so angehört, als hätten sie mega Ahnung. Aber wenn man genau zwischen den Zeilen gelesen hat, dann war ich das auch fragwürdig. Egal. Also unregelmäßig nehmen wir auf. Und heute ist der 13. August und wir haben so circa vor 2 Wochen, Anfang August, haben wir über den Worldcoin geredet.
Ja, genau, weil Ende Juli war es so eine große, ich nenne es auch gleich Promotion-Tour, weil es wahrscheinlich auch nicht mehr ist. Mal gucken, Worldcoin, hast du verstanden, worum es da geht?
Ja, ich glaube, der Gründer von was? Von was? Was hat er vorher gemacht? Das habe ich schon wieder vergessen.
Na, Sam Altman, der ChatGPT.
Ah, genau, ChatGPT. Der hat den erfunden und das ist so eine Art, oder ins Leben gerufen. Oder will, oder ist sein Plan, das zu machen? Oder hat er schon gemacht oder will das machen?
Ja, ist live. Kannst Worldcoin kaufen.
Genau, und die sollen mit der Iris, also dem inneren, dem Auge jedes Menschen, soll man verifiziert werden und Worldcoins kriegen. Und ich hab dann zu dir gesagt, dass ich nicht glaube, dass es funktioniert, weil ich der Meinung bin, dass es nicht so viele Augen gibt. Das ist ein bisschen, ich hoffe, das ist nicht rassistisch, aber ich glaube, dass gerade eben die dunkelhäutigen Menschen, die haben ja so ganz dunkle Augen und ich kann mir nicht vorstellen, also auch die Helläugigen, das ist, wie viel gibt es nochmal Menschen auf der Welt?
Ich glaube, jetzt inzwischen 8 Milliarden.
8 Milliarden, dass es 8 Milliarden verschiedene Irises gibt. Aber es kann doch sein, weil ja diese Punkte, wenn du es ganz nah an das Auge ranzoomst, dass jedes anders aussieht.
I don't know. Vielleicht
erklär mal.
Für die Zuhörer noch. Also wir hatten jetzt gerade diesen riesen AI-Hype, also den Hype um ChatGPT und auch das erste Mal ja, ins Bewusstsein geholt, dass künstliche Intelligenz unser Leben massiv verändern wird und dass künstliche Intelligenz nicht eine Fiktion ist, sondern bereits Realität. Und wie gesagt, dass das Leben von vielen Menschen verändern wird. Und die eine zentrale Frage dabei war, durch den Anwendungsbereich hat man sich die Frage gestellt, na, ist das jetzt eine künstliche Intelligenz oder ein Mensch? Oder wird die künstliche Intelligenz den Mensch ersetzen? Gibt es überhaupt ein Unterscheidungsmerkmal zwischen künstlicher Intelligenz und Menschen? Und dazu kommt jetzt auch dieses ganze Worldcoin-Projekt. Das heißt, du scannst deine Iris mit einem Orb, also so ein kleines, rundes Ding, das aussieht wie ein Todesstern. Das hältst du an dein Auge und das Ding scannt deine Iris und dadurch bekommst du eine ID. Ich sag's mal ID, also wie ein Ausweis, der dich eindeutig als Menschen identifiziert und dich auf dieser Blockchain als Mensch erkennt. Und für dieses Scannen der Iris bekommst du die digitale Währung Worldcoin ausgeschüttet und das soll dann auch auf lange Sicht dann in der Utopie des bedingungslosen Grundeinkommens und in einer Welt, in der künstliche Intelligenz grenzenlosen Wohlstand für uns generiert, die zentrale Währung sein. Das ist die Idee.
Crazy.
Ja.
Und den Orb, wo kriegt man den her?
Orb. Den Orb kannst du in Deutsch, also es gibt 250 Orbs, die wurden von Tools for Humanity produziert, die kommen aus Erlangen, aus Deutschland, das ist der...
Aber der Typ ist doch ein Ami.
Richtig, Sam Altman, aber der ist dann Chair.
Der ist doch bestimmt aus Silicon Valley.
Die haben sich dann mal mit der Alex Blania, heißt der, der ist der CEO von der Geschichte. Und die haben das so entwickelt und an diesem Iris-Scan-Projekt. Und momentan gibt es 250 entwickelte Orbs weltweit verteilt. Dort können sich die Menschen eben ihre Iris scannen, paar Worldcoins einsacken. Das sind so vielleicht, je nach Stand vom Worldcoin, gerade so 50, 60 Euro vielleicht
umgerechnet. Und wo findet man den nächsten Orb?
Ach, kannst du, glaube ich, googeln. Also, aber jetzt hier in Deutschland, in Berlin, ja.
Hätte ich ja machen können, war da jetzt vor 2 Tagen.
Mit. Ja, aber es ist halt die Frage, willst du deine Iris, also wenn angenommen unter der These, du bist ja ein bisschen skeptisch, aber es ist wohl so, es war ein eindeutiges Identitätsmerkmal von dir, willst du das von dir preisgeben? An, nicht wie bei Bitcoin, an ein Netzwerk, das allen gehört, beziehungsweise wo keine zentrale Institution hintersteht, sondern wirklich an ein Unternehmen, Tools for Humanity, die diesen Orb gebaut haben, die zwar sagen, sie wissen nicht, kennen, haben nie Zugriff auf deinen Iris-Code etc., ist alles verschlüsselt.
Also ist das nicht dezentral, also ist nicht so eine Blockchain-Geschichte.
Doch, es ist dann auch vieles Open Source, aber der und die ihre Aussage ist auch, sie haben nie Zugriff auf die Daten, aber du weißt es einfach nicht. Also du hast einfach immer, dieses Eingangstor ist immer ein Unternehmen, von wo Menschen dahinter stehen, die davon profitieren. Profitieren in dem Sinne nicht, dass du denen jetzt Geld zahlst, dass du dir die Iris scannst. Im Gegenteil, sie geben dir auch noch Worldcoin, aber sie halten auch den Großteil der Worldcoins. Also die Idee ist natürlich, hey, ich habe hier, so grob gesprochen, 25% gehört dem Unternehmen. Und 75%, grob gesprochen, schütten wir aus an die Menschen. Aber wenn alle Worldcoin haben, haben wir immer noch 25% und sind die reichsten Menschen der Welt dadurch. Also das ist so der, ich weiß es nicht, also mich hat das alles bisher nicht so überzeugt, weil einfach noch zu viele Fragezeichen dahinter sind. Was passiert mit so einem Iris-Scan? Ist das jetzt wirklich, haben die keinen Zugriff drauf? Ich meine, es ist ein Startup. Was passiert, wenn das Konkurs geht? Also das ist ja unglaublich teuer, die Entwicklung. Wenn Sam Altman denen den Geldhahn zudreht, was passiert dann? Also ist dann ein Iris-Code, wird der...
haben sich da jetzt schon viele Leute...
Wird der Konkursmasse oder was ist damit?
Verifiziert oder wie sieht denn das aus?
Ja, es sind schon ein paar. Also viel auch im asiatischen Bereich oder...
Ja, die Asiaten, die haben doch auch alle so... gleiche Augen. Also nicht gleiche. Wann? Ja, ich weiß, es klingt rassistisch, aber so dunkle Augen, also die sind ja so dunkel.
Ich weiß, aber ich glaube, biologisch funktioniert das, glaube ich, anders.
Ja, ich glaube schon auch, aber mich würde halt brennend interessieren, wie die Technik dahinter ist.
Es geht, das scannen ja nicht deine Augenfarbe, sondern
na doch.
Die Struktur So stelle ich mir das vor.
Ach so, na, dann ist wahrscheinlich dieser Orb einfach so krass, so ein krasses, wie heißt denn das? Teleskop? Nee, wie heißt das? Wo man so ranzoomen kann? So ein.
Ich glaube, das ist schon ziemlich High Resolution.
Lupe? Ja. Eine krasse Lupe?
Also definitiv. Aber es ist halt auch, es wird ja dann auch mal als Argument aufgeführt. Du hast ja einen Ausweis, dass dich in der realen Welt, nenne ich es jetzt mal, verifiziert als Steffi Maat. Wenn du deinen Ausweis verlierst, kannst du dir, oder dir gestohlen wird, kannst du dir einen neuen beantragen, der sich vom alten Ausweis unterscheidet. Wenn dir die Iris gestohlen wird, ist deine Iris. Also es gibt dann keinen neuen Versuch. Es ist dann einfach so.
Ja, das verstehe ich nicht. Wieso? Du kannst ja nochmal ein Foto davon machen.
Naja, aber es gibt doch dann, deine Iris ist ja eindeutig. Ein Ausweis ist ja mit einem bestimmten Code oder Dekodierung oder einem Gültigkeitsstempel.
Aber ja. Du kannst ja die Iris ja nicht verlieren.
Ja, aber wenn angenommen im System würde das verloren gehen, es würde gehackt werden oder was auch immer, dann ist jemand anders Steffi Maat. Für immer.
Ach so.
Für immer, immer, immer.
Stimmt, das ist ja krass. Ja. Oder wenn einer richtig viele Worldcoins hat, kann man ihm einfach ein Auge klauen.
Ja, also.
Stell dir mal vor, was das für eine Kriminalität hinter sich bringt.
Also ich weiß nicht, und dann gibt es jetzt nur zwei.
Kann man die Augäpfel versichern lassen?
Ja. Ich weiß nicht. Dann ist die Stiftung auch noch dann auf den Cayman Islands.
Oh, Stiftung, da gehen ja alle Alarmglocken
ja,
an.
Ja, und dann Cayman Islands auch noch. Und oh nee, und dann jetzt hat auch noch die BaFin, also die Aufsicht in Deutschland, hat erstmal eine Untersuchung eingeleitet, weil mit ihnen nichts abgesprochen war. Der Datenschutz hat jetzt auch der Bayerische auch schon angemeldet, also wir müssen uns das jetzt mal genauer angucken, weil mit ihnen wurde nichts abgesprochen, dass sich die Iris abscannen lassen darfst. In den USA ist es komplett verboten. Also deswegen machen
geht ja gut los.
Ja, also es ist so, ich weiß nicht, ich finde immer, ich finde die Idee und alles bin ich voll für offen. Aber es wirkt gerade alles wie eine Marketing-Show. Ich lasse mich gern vom Gegenteil belehren. Aber überzeugt hat es mich jetzt nicht. Also die Idee und so, dass es irgendwann so ist mit bedingungslosem Grundeinkommen und klar, dass du einen Iris-Scan hast, irgendwie dass du die Idee, dich von künstlicher Intelligenz zu unterscheiden, dafür muss definitiv eine Lösung her. Sonst machen wir uns tatsächlich als Mensch obsolet im digitalen Bereich.
Aber ist nicht sogar auch die Stimme und so von jedem anders? Also
weiß ich nicht, ja, vielleicht.
Hm. Naja, wir bleiben mal dran. Ne? Wir gucken das mal, bleiben mal dran. Gucken mal, wo wir gerade bei Coins sind. Was ist eigentlich mit Bitcoin? Wir haben so viel über Bitcoin gesprochen am Anfang unseres Podcasts. Und, ich glaube, viele haben da auch entweder sich damit beteiligt oder wissen immer noch nicht. Also ich weiß von vielen, die meisten Leute, die ich kenne, sagen so, oh, Bitcoin, ey. Oh nee, ja, also verstehe ich einfach nicht. Ich glaube, die Einstiegsbarriere ist auch ziemlich hoch. Also bis man sich das, gut, das kaufen wir jetzt vielleicht nicht, aber sich das dann aus dem Netz auf einem, wie heißt das nochmal, Cold Wallet oder so, das ist ja schon ein bisschen kompliziert. Und teuer ist es natürlich inzwischen auch. Und man weiß halt nicht, was damit passiert. Was ist da jetzt passiert dieses letzte Jahr?
Ja, der Bitcoin hat schon ziemlich viel durchlebt. Also wir haben ja auch länger nicht mehr Podcasts gemacht. Und ich glaube, als wir aufgehört haben, war Bitcoin so richtig
Hype.
Nee,
doch, das war ja vor dem Ukraine-Krieg.
Ach so, okay, ja.
Da war doch hier dieses Hoch.
Dann habe ich einen falschen Zeitpunkt gedacht. Ich dachte, als wir aufgehört haben, beziehungsweise in dieser Ukraine-Zeit, da war ja voll unter Feuer. Also ich glaube, wir hatten da 20.000, 18.000 Dollar oder was. Halbiert in kürzester Zeit. Also da kamen wir dann von 69.000 Dollar und dann einmal durch drei geteilt. Das ist schon heftig. Und dann gab es noch jede Menge wilde Stories mit FTX, Bankruptcy und das ganze Thema. Also ganz viel Industrie um den Bitcoin herum, was nicht für die Glaubwürdigkeit von Bitcoin beigetragen hat. Im Gegenteil, also es war komplett.
Ja.
Alles, was da drumherum aufgebaut wurde, war super shady und hat den Bitcoin sehr mit runtergezogen.
Das hat halt die Kritiker befeuert einfach.
Natürlich, weil man dachte, das ist alles Scam und das ist doch Quatsch, das sind alles Kriminelle, die machen sich die Taschen voll. Aber man muss immer unterscheiden zwischen Bitcoin an sich und einer Industrie drumherum, die damit Geld verdient.
Ja.
Und das Schöne ist, dass der Bitcoin an sich, also dass das Herz, dass das Produkt, das niemand gehört und mit dem sich niemand bereichern kann, dass das immer noch voll intakt ist. Dass das immer noch unhackbar ist, dass du da mit einem Bitcoin absolut, also dass du, dir kann niemand dein solange du Herr deines Private Keys bist, gehören dir immer deine Bitcoin und die haben seit langer Zeit einen sehr hohen Wert.
Ja, die sind auch nie unter so eine bestimmte Threshold gefallen, ne? Auch damals nicht. Es war schon niedrig, aber es ist halt trotzdem stabil gewesen.
Genau, und auf lange Sicht immer noch sehr wertsteigernd. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, also ja, ich glaube, es sind immer noch, wenn du jetzt guckst, die letzten 5 oder 10 Jahre, bist du immer noch bei...
Hast du theoretisch eine sehr gut unglaubliche Wertsteigerung immer noch.
400? Nee, mehr als 400%. Nee, warte mal.
Kommt drauf an, auf was du guckst.
Auf alle Fälle immer noch mehr als jede andere Anlage.
Tatsächlich eine gute Story. Und also je mehr Gegenwind Bitcoin jetzt die letzten Jahre bekam, desto schöner finde ich es auch, dass das immer noch...
Ja, stabil bleibt.
Immer noch
bleibt stabil, stehen, ja. Das Haus im Wind.
Also mehr Sturm geht fast gar nicht.
Ja.
Und dafür echt schöne Geschichte. Und der große... Und es wird sehr ruhig gerade um Bitcoin. Also man hört eigentlich gar nichts mehr. Man spricht gar wenig drüber.
Was ja gut ist.
Genau, es ist immer so dieses... Es ist immer ein gutes Zeichen, glaube ich jetzt mal. Kann auch anders laufen, man weiß es nicht, aber... und der große Hoffnungsschimmer für den Bitcoin ist natürlich jetzt dann irgendwann die ETFs, also Bitcoin-ETFs, wenn die dann approved werden auf dem amerikanischen Markt. Und dann, also jeder, der ein bisschen Ahnung hat, denkt sich so, was brauche ich ein Bitcoin-ETF, wenn ich Bitcoins haben kann? Aber Asset Manager, also Vermögensverwalter etc., können dir halt dann Hans Müller sagen, hey, so mal Lust,
ja, ein bisschen Bitcoin, so, ja, habe ich mal, nehme ich mal ein bisschen mit,
ja,
so,
ne?
Aber
halt
die werden den nie besitzen.
Ja, aber die haben halt dann das Papier und partizipieren halt wenigstens an der Wertsteigerung.
Ja,
und das Papier ist meistens dann physisch besichert, also irgendwo gibt es dann auch einen echten Bitcoin dahinter. Aber sie werden den Bitcoin nie einsetzen, um jetzt sich damit einen Tesla zu kaufen oder sonst
was. Gut, das wollen wir ja eh nicht mehr.
Genau, aber eigentlich gerade ziemlich still, hat dem Sturm standgehalten und eigentlich ganz für meine Seite, sehen bestimmt Leute auch anders, aber ich finde es gerade eigentlich ganz vielversprechend.
Und wo wir gerade bei Bitcoin sind, ich weiß, dass du dich jetzt nicht darauf vorbereitet, aber wir haben ja lange diesen Podcast gehört, den wir erst cool und dann doch nicht mehr so cool fanden, aber da ging es ja um NFTs und um diese, wie heißen die Affendinger nochmal?
Den Bored Ape Yacht Club.
Genau, gibt es so eine Podcast.
BAYC.
Folgen, so eine Miniserie, oder wie nennt man das?
Sehr erfolgreich, ja. NFT, muss man
gucken. Ich konnte es dann irgendwann nicht mehr hören, das war mir irgendwie alles ein bisschen zu abgespaced, aber da ist ja trotzdem, basiert ja trotzdem auf der NFT-Technologie, sage ich mal.
Ja.
Wie ist das dann so ausgegangen? Also da haben wir ja auch eben so lange nicht drüber, oder gibt es da irgendwie einen Zwischenstand, oder wie, also weil da, gut, wahrscheinlich beschäftige ich mich zu wenig damit, aber da habe ich wirklich jetzt lange nicht mehr, weiß ich nicht mehr. Ich weiß ja noch, dass damals haben wir gesagt, dass hier Finn Kliman, da irgendwelche Audio-Tracks auch, gut, dann war es ja um Finn Kliman auch ein bisschen ruhiger. Paul Ripke hat irgendwelche NFTs gemacht und
ja, NFTs, NFTs ist nochmal so eine Übertreibung, also nochmals so ein katalysiertes Krypto-Thema, weil weil jeder dann auf einmal mit NFT dachte, er kann jetzt reich werden.
Ja, ich hatte das Gefühl, wer den Bitcoin-Hype verpasst hat, dachte so, genau. Oh, NFT, das ist jetzt meins, aber jetzt bin ich dabei. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß es aber wirklich gar nicht, dass das eigentlich irgendwie, weil wir hatten ja in dem Podcast auch gehört, dass ja auch so, wie heißen die, Sotheby's oder so, diese großen Auktionshäuser, und dass die, also der Kunstmarkt, für den war das schon irgendwie ein Hype.
Ist es, also es hat auch alles
oder ist ein Hype, macht ja auch Sinn, weil es geht ja wirklich um Kunstwerke zu verifizieren, genau. Macht Sinn. Ja. Aber für alles andere,
Ja, also ich bin nach wie vor, also NFT ist auch nicht mehr wegzudenken, aber was definitiv wegzudenken ist, ist halt, dass Hunds und Kunz jetzt irgendwie meinen, sie können irgendeinen Club aufmachen und
nämlich Affen kaufen.
Und einfach irgendeinen, ja, und mit Sammelbildchen jetzt Multimillionär werden und jeden Scheiß minten und dann denken, das ist jetzt irgendwas total Geiles, Neues mit einem Mehrwert für die Gesellschaft. Das funktioniert halt so nicht. Und NFT war halt so ein bisschen schwierig von meiner Seite, der Hype darum, dass ich finde es immer schwierig, wenn Prominente mit Dingen werben, das ist immer so ein erstes Alarmzeichen. Also wenn Paris Hilton sagt, du sollst dir ein Bored Ape kaufen, weiß ich nicht, ohne jetzt zu nahe zu treten, aber immer diese, ich will damit eigentlich sagen, dieses, du bist jetzt
irgendwo nur mit dabei sein zu
genau,
wollen.
Genau, du sollst jetzt in irgendeinem elitären Club sein. Also dieses, ich bin jetzt irgendein Fanboy und bin jetzt Teil von irgendeinem Club und ich bin dabei, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Und
das
ich
war
weiß,
wie ein Clubhaus damals, weißt du noch?
Ja, genau. Jeder will dabei sein und wenn dann alle dabei sind, also der letzte Horst, dann weißt du, dass du jetzt die Rechnung zahlen musst. Also ja. Das zieht sich durch die Geschichte wie ein roter Faden. Mhm. Also es ist immer so ein Grund zum Davonrennen. Mhm. Aber unabhängig davon, NFT nach wie vor seine Berechtigung. Ob es jetzt ein Bored Ape ist oder so, weiß ich nicht. Aber NFT macht schon in bestimmten Bereichen Sinn.
Mhm. Okay.
Ich habe ja noch letztes Zeitpunkt mein Fauxpas.
Ja, jetzt darfst du noch aufdecken.
Mein Non-Fungible Token, habe ich ja damals gesagt.
Und Fungible hast du, oder das heißt Fungible?
Das heißt Fungible.
Und du hast Fungible gesagt.
Ja, wie die Pizza Fungi.
Oh ja, das hat Julian sehr lange begleitet, dass er das, dass er diesen Fehler hier im Podcast gemacht hat.
Okay, damit ist er jetzt ausgemerzt.
Endlich aus der Welt geschafft. Puh. Ja. Kommen wir mal zum nächsten News-Thema. Deflation in China.
Na, beunruhigt dich das?
Weiß ich nicht, erzähl du es mir, das sind doch alles, du bist doch hier der Experte.
Ja, Sophia hast du ja davon.
Mich beunruhigt China schon immer. Also das mich fasziniert und beunruhigt China zu gleichen Teilen. Ich war ja schon zweimal da, ich bin voll Fan, also eigentlich will ich gerne noch öfters nach China. Ich find's total interessant, das Land, aber mich beängstigt es auch. Mich beängstigt es genauso wie Russland und Amerika. So. Weil da habe ich das Gefühl, ja, ich weiß nicht, was da im Hintergrund alles abläuft und man kriegt es nicht mit.
Ja, China ist crazy. Ich war noch nie da, aber ich würde auch unbedingt gerne mal hin.
Erstmal fahren wir nach Japan. Da wollen wir noch mehr hin.
Gut.
Fliegen, vor allem nicht fahren. Ja. Mit dem Kajak.
Ja, Deflation. Wir hatten ja mal so eine Kategorie Wirtschaftslexikon. Ne? Also das Gegenteil von Inflation, einfach gesprochen. Das heißt, es wird nichts teurer, sondern billiger. Also du musst weniger für deinen Warenkorb, musst du weniger Geld hinlegen als zuvor. Nicht zu verwechseln, genau, ja. Ich glaube, das ist die einfachste Erklärung. Preise fallen. China hat jetzt mal Deflation. Ist ja ungewöhnlich, weil man China immer suggeriert mit extrem starker Wirtschaftsleistung und die schon länger dabei sind, wissen jetzt wahrscheinlich auch, okay, Wirtschaftsleistung heißt doch eigentlich eher so ein bisschen Inflationsdruck, also beziehungsweise, dass Inflation kommen muss, Preise werden dann teurer. Jetzt haben wir jetzt erstmal Deflation, warum ist das so in China? China tickt ein bisschen, hast du schon gesagt, China tickt, oh, habe ich von Dirk Oschmann gelernt, tickt darf man nicht mehr sagen.
Funktioniert anders?
Wie ticken die? Weil ja, können wir nachher noch sprechen über den Osten. Ticken ist immer so negativ konnotiert. Also tickt im Sinne von tickt nicht mehr richtig oder tickt.
Tickende wie, Zeitbombe.
Tickende Zeitbombe. Also immer wenn du tickt sagst, ist es eigentlich schon ein bisschen wertend. Mhm. Muss ich jetzt lernen zu streichen aus meinem Wortschatz. China denkt ein bisschen anders. Und oder arbeitet anders, es ist ja sehr, sehr straff organisiert, auch die Wirtschaft. Und China lebt auch vom Bausektor. Und China hat unglaublich viel subventioniert durch staatliche und private Investitionen im Bausektor, beziehungsweise in Infrastruktur und Immobilien. Und das haben fast 40% der Wirtschaftsleistung ausgemacht. Und jetzt hast du vielleicht gehört, dass in China da auch so ein bisschen so eine Immobilienkrise war, dass große Immobilienanbieter Konkurs gegangen sind, beziehungsweise staatlich gerettet werden musste. Es wurden sehr viele Häuser, Wohnungen gebaut, die nie abgenommen wurden. Folglich hat China diese Investitionen reduziert. Folglich sinkt auch die Wirtschaftsleistung. Folglich hast du auch jetzt mal diesen volkswirtschaftlichen Effekt von Deflation.
Aber wenn die Wirtschaftsleistung sinkt, heißt das nicht, dass die auch weniger Geld zur Verfügung haben, das Land so? Aber die haben wahrscheinlich keine Schulden oder was?
Ich kann den Gedankengang jetzt nicht ganz folgen.
Naja, wenn Sachen billiger werden, heißt das ja, es gibt weniger Nachfrage oder was?
Ja, es hat mehrere Gründe tatsächlich und das Bild ist auch ein bisschen komplexer. Die Antwort ist jetzt tatsächlich die es am einfachsten versucht zu erklären, dass die Wirtschaftsleistung eben schwächer ist, beziehungsweise eine abnehmende Wirtschaftsleistung korreliert, beziehungsweise die Ursache erzeugt von sinkenden Preisen, beziehungsweise eine steigende die Verbindung ist, je mehr du produzierst, desto mehr feuerst du die Inflation an, desto weniger produzierst, desto mehr hast du die Gefahr von fallenden Preisen.
Mhm.
Ja.
Dann können wir in Deutschland auch mal weniger produzieren. Das wäre doch die Lösung.
Naja, das ist ja auch ein bisschen.
Aber wir sind ja auch stark, aber die sind doch auch so stark vom Export abhängig.
Ja. Ja, komm mal vom Hundertste ins Tausendste, aber in Deutschland hast du ja zum Beispiel weil du sagst, jetzt können wir weniger produzieren, da hängt dann auch wieder eine geldpolitische Entscheidung zusammen. Also wenn du wieder anfängst wenn du sagst, Schritt 1 ist die Geldpolitik, wenn ich viel Geld drucke, beziehungsweise eine große Geldmenge habe, habe ich einen niedrigen Zinssatz, folglich leihen sich mehr Leute Geld, dass sie dann investieren. Wenn viele Menschen investieren, suggeriert es oder ist die Folge meistens auch eine hohe Wirtschaftsleistung, wenn die Investitionen Früchte tragen. Folglich werden auch Produkte teurer, beziehungsweise Inflation steigt. Ja.
Ja, es ist komplex auf alle Fälle.
Nee, eigentlich nicht, aber es ist auch nicht tatsächlich so einfach, wie ich es jetzt erklärt habe.
Und das sollte uns beunruhigen, dass Deflation in China ist.
Eine Deflation ist halt immer so, dass das ein absolutes Horrorszenario für eine Volkswirtschaft, weil Deflation.
Aber Inflation doch auch.
Ja, aber wir haben mal eine Folge Inflation gemacht, wo wir das ein bisschen beleuchtet haben. Inflation ist immer gut zu einem bestimmten Grad. Also Inflation ist wie eine Körpertemperatur, die eine gewisse Temperatur haben muss, aber auch nicht zu hoch und auch nicht zu niedrig. Deflation ist deutlich zu niedrig. Inflation bedeutet per se, dass sich deine Schulden für deine Investitionen entwerten. Und das ist gut.
Ah, okay, ja.
Aber wenn du Deflation hast, bedeutet auch, die Kreditsumme, also deine Schulden, verteuern sich.
Ja, stimmt.
Du wirst nichts mehr investieren und folglich werden keine Investitionen mehr getätigt, weil das Geld, das ich ja habe, vermehrt sich ja auch ohne zu investieren. Und das ist eine absolute Katastrophe. Das ist
ja genickbrechend.
Genau, das ist wirklich das.
Und was passiert, wenn es China nicht gut geht?
Der Staat hilft nach. Das ist ja der Punkt bei China, deswegen habe ich dieses hässliche Wort Ticken gesagt. China kann machen, was es will. Es ist eine zentral gesteuerte Wirtschaft. Wenn die sagen, sie brauchen ein bisschen Inflation, dann wird entweder die Notenpresse angeworfen oder du subventionierst weiter Investitionsprojekte und sofort hast du wieder Inflation. Für China, also deswegen, viele haben das dann auch verglichen mit Japan. Japan hatte so eine schlimme Deflationszeit, da hat man das verlorene Jahrzehnt genannt. Weil da eben einfach nichts mehr ging. Die hatten dieses Horrorszenario. Japan und China sind zwei völlig unterschiedlich organisierte Wirtschaften oder Politiksysteme.
Naja, Japan ist ja fast schon ein bisschen westlich, so von allem her. So. Also wenn man da ist. Also ich habe, also weiß ich nicht, wenn, also hatte ich so das Gefühl, als ich da war. So, Japaner waren schon ganz anders drauf wie Chinesen. Also ja, und gerade eben diese Überwachung in China und das ist alles so. Was haben die nochmal vom politischen System, wie nennt man das? Eine Diktatur fast schon.
Ja, zumindest eine Autokratie. Also es ist ein Einparteiensystem. Also es gibt eigentlich keine Wahlmöglichkeiten.
Naja, die können eigentlich gar nicht so, also politisch schlimm dort. Und ich glaube, da ist doch Japan einfach, ist doch ein ganz normale Demokratie. Japan ist
eine Demokratie.
Naja, eben, deswegen meine ich westlich.
Ja, okay, ja.
Ja, gut, das hat vielleicht jetzt nichts mit westlich zu tun, aber.
Ja. Ah, ich weiß, was du meinst.
In Japan gab es auf alle Fälle überall 7-Eleven und Starbucks und so. Ja. Das gab es in China nicht. Das, obwohl, gibt es wahrscheinlich auch. War nur so mein subjektives meine subjektive Wahrnehmung.
Genau. In Deutschland sieht es ja dagegen ein bisschen schlechter aus, weil wir jetzt auch von Wirtschaft
sprechen. Ja, Schwarzmalerei. Wir hatten ja vor zwei Folgen hier mal so eine, wo ich dachte, am Ende sagen wir, ja, das ist alles nur so Gelaber und eigentlich geht es uns gut und es wird alles gut sein. Und dann haben wir aber beleuchtet, dass es doch gar nicht so gut um Deutschland steht zurzeit und dass Ängste berechtigt sind. Und jetzt sagst du, dass es tatsächlich irgendwie noch mehr, also dass sich das bewahrheitet, dass es das ein bisschen schwarz aussieht.
Zumindest die Prognosen für Deutschland sind nicht gut.
Und warum?
Also vielleicht einen Schritt zurück.
Es werden keine Kinder mehr geboren, weil Elterngeld nämlich gestrichen wurde.
Genau. also es gibt ja immer so, es ist ja noch gar nichts in Stein gemeißelt. Es gab nur einen Prognosebericht, wo man europäische Länder dargestellt hat, wie wird denn die erwartete Wirtschaftsleistung für 2023 sein. Und alle waren eigentlich ganz gut, nur Deutschland fällt halt voll hinten ab. Das und da gingen auf einmal die Alarmglocken an und auch in den Medien, oh Gott, was ist denn mit Deutschland? Geht der Wirtschaftsstandort Deutschland kaputt? Wissen wir jetzt noch nicht. Die Prognose sagt, es ist gerade nicht so optimal. Woran das jetzt liegt, hat glaube ich, ganz, ganz viele Gründe. Ich glaube, auch ein ganz zentraler Punkt ist natürlich die immer noch anhaltende Energiekrise beziehungsweise die relativ hohen Energiekosten für den Standort Deutschland. Das ist einfach an anderen Ländern günstiger oder war günstiger. Auch das vergessen auch viele. Ich glaube, im Spiegel habe ich neulich auch wieder jetzt einen Artikel gelesen. Da wurden auch die Strompreise oder Energiekosten mit anderen Ländern verglichen. Für die ersten beiden Quartale hat sich inzwischen auch schon wieder deutlich normalisiert. Also Energie ist inzwischen auch schon wieder jetzt im August deutlich billiger geworden. Also es ist, mal gucken, vielleicht wird es gar nicht so schlimm, wie wir denken.
Also hat es wirklich nur mit der...
Viel, aber es ist halt auch...
Also politisch fühlt es sich auch irgendwie ein bisschen instabil an gerade.
Ja,
da brodelt es ja überall.
Ja, es ist halt viel, viel hin und her. Man fühlt sich jetzt nicht so, als wären wir hier, hätten wir einen klaren Plan. Also man wollte ja eigentlich die grüne Revolution starten. Und von grüner Revolution merkt eigentlich niemand so wirklich was. Also es sind immer so.
Ich glaube, die grüne Revolution hat sich ein bisschen mit der Energiekrise geclasht.
Ja, aber eigentlich wäre, also...
Das mit der Russland und...
Ja, aber eigentlich wäre es ja nochmal ein Grund, jetzt da voll reinzulegen, aber...
Aber die haben halt, merkt man ja, dass es dann nicht funktioniert, wenn plötzlich die nicht erneuerbaren Energien teurer wären. So schnell kann man dann doch nicht umswitchen.
Nee, es ist auch nicht so einfach. Aber es ist halt auch viel Widerstand. Unglaublich viel Widerstand, unglaublich viel Diskussion. Und solange sich Menschen nicht einig sind, es geht ja nicht nur um die Ampel, sondern auch die Bevölkerung ist ja auch hin und her gerissen.
Also, ja, ich glaube, ja, es ist auch viel so Angst vor Veränderung.
Ja.
Wo man zum nächsten Thema kommt. Ist das schon das nächste Thema? Nee, noch nicht ganz. Es kommt noch eins dazwischen. Unser Hauptthema oder das, was uns ja auch ganz viel beschäftigt hat jetzt die letzten ein, zwei Wochen, so das Ost-West-Thema. Aber dazwischen ist nochmal, habe ich mir aufgeschrieben, noch Aktienrendite versus jetziges Rentensystem.
Ja,
wir hatten ja mal lange über Renten, und das passt ja, und es hat ein bisschen was miteinander zu tun. Und wir haben über Rente ja auch viel gesprochen in unseren frühen Folgen.
Ja, weil man gerade, ja, war auch tatsächlich in den News, also hast du vielleicht gelesen, das Generationenkapital, damit meint man die Aktienrente. Und ich hatte, glaube ich, einen Artikel gelesen, der hieß dann irgendwie, Grüne sperren sich gegen die Aktienrente, was mich ein bisschen irritiert hat, aber gut.
Warum? Was haben die jetzt schon wieder damit zu tun?
Ja, sie sind in der Regierung. Das
Na, aber warum, was, warum finden die das?
Also die Aktienrente ist ja so ein, wie sagt man das, wenn man was, so ein Lieblingskind oder so ein Steckenpferd, was die FDP unbedingt durchsetzen wollte. Mhm. In der Koalition. Was ist Aktienrente eigentlich? Also wir haben ja grundsätzlich eine ein Umlageverfahren oder anders gesagt, Arbeitnehmer zahlen ja gesetzliche Rentenversicherung. Zahlst du jetzt zum Beispiel nicht als Selbstständiger, aber ich zahle als Angestellter eine gesetzliche Rentenversicherung 18,6% von meinem Bruttogehalt. Also jede Menge.
Ich zahle auch jede Menge in private Vorsorge. Also so ist nicht.
Also beziehungsweise davon zahlt der Hälfte in meinen Arbeitgeber, aber ein Teilzeit geht vom Bruttogehalt dennoch in diesen Topf. Und dann findet das Umlageverfahren statt. Umlageverfahren heißt, das, was mir vom Gehalt abgezogen wird oder dort reinfließt, geht, also ich bin ja kein Rentenbezieher, das Geld, was in diesem Umlageverfahren oder das Geld wird umgelegt auf Rentenbezieher. Unmittelbar. Also da gibt es keinen Weg dazwischen. Bei einer, bei der Idee von der Aktienrente würde das anders laufen. Das heißt, du würdest nur noch einen Teil ins Umlageverfahren geben von diesen 18,6% und einen Teil in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Kapitalgedeckte Altersvorsorge heißt, es geht nicht direkt an die Rentner, sondern es geht erstmal in den Topf, in den Fonds, in den Staatsfonds, in den aufgelegten Fonds, in den Fonds, den du dir vielleicht auswählen kannst.
Aber sowas hatte ich ja auch schon und das war ja ganz schlimm, Rentenversicherung.
Ja, weil die Rentenversicherung an sich nicht gut war.
Aber das ist dann so ein staatliches Ding, die halt das irgendwie besser hinkriegen, oder was?
Im Idealfall, das würde ich erwarten. Also, dass du keine hohen Verwaltungskosten hast.
Aber das ist krass, wie kriegen die das dann hin, im Gegensatz zu so privaten Versicherungen, die das halt einfach nicht hinkriegen? Also, da wird einem ja versprochen, haben wir ja mehrfach schon hier auch gesagt.
So wie du es jetzt ja auch kannst. Also, du musst halt einfach niemanden bezahlen, sondern das geht dann, ist ein passiv gemanagter Fonds. Mit geringen Verwaltungskosten von 0,2% pro Jahr und das ist es dann.
Ja, und warum können das so Versicherungen? Ich verstehe das immer noch nicht, warum das. Ich kann das ja an meinem Beispiel erklären. Hab das gemacht, weil ich selbstständig bin und irgendwie muss man ja vorsorgen und dann klingt es besser, man macht eine Rentenversicherung. Einfach schon, weil das Wort Rente da drin ist oder eine Lebensversicherung, anstatt man das selber am Kapitalmarkt anlegt, wenn man keine Ahnung hat. Da habe ich mich sicher gefühlt. Dann haben wir aber gemerkt, dass die Rendite dabei so, also dass ich wahrscheinlich gar keine kriege, sagen wir es mal so.
Ja.
Und habe damit Verlust, mit großem Verlust eigentlich, die Sachen wieder, bin ich wieder losgeworden.
Ja.
Aber ich bin schon echt traurig für alle Leute, die das nicht checken und das bis sie Rentner werden bezahlen und dann sich wundern, warum sie hier weniger rauskriegen, wie sie einbezahlt haben.
Ja.
Oder genauso viel, was aber, wenn man halt eine Inflation hat, dann am Ende viel weniger ist.
Genau, Kaufkraft ist dann deutlich geringer. Genau.
Aber das ist jetzt dasselbe, nur es soll halt staatlich sein und tatsächlich mit Rendite funktionieren.
Ja, richtig. Und deswegen ist aktuell, dass man einen Teil vom Bruttogehalt in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge umschichtet, davon sind wir noch weit entfernt scheinbar. Aber momentan will man dann das so machen, dass es ein kreditfinanziertes Fondsvolumen gibt von 10 Milliarden. Und dieses kreditfinanzierte Fondsvolumen von 10 Milliarden soll auf 200 Milliarden in 2035 ansteigen. Mit weiteren Einzahlungen. Also der Staat holt sich Geld, zahlt dafür Geld am Kapitalmarkt, aber sagt, okay, du guckst darauf dann nochmal, durchschnittlich ist das Ziel 4% Spread zu haben, also ein Renditeunterschied von 4% zwischen aufgenommenem Kapital und ausgezahlten Kapital. Und das ist so die Idee. Und anders,
es muss ja die Zukunft sein.
Es geht nicht anders.
Also es geht ja auch nicht anders,
Ich weiß gar nicht, warum
man... Was gibt's da jetzt zu diskutieren?
Und ich verstehe auch nicht, warum die Grünen da jetzt so rumeiern, weil sie sagen, das geht doch rechtlich gar nicht. Und wir wollen doch nicht, dass Leute das Ding verzocken. Oh Mann, also was ist denn die Alternative?
Das sitzen noch Investmentbanker, die machen das.
Ja, stimmt. Also es ist, glaube ich, keine Frage von Recht und wirtschaftlichen Bedenken, rechtlichen und wirtschaftlichen Bedenken, sondern friss oder stirb. Weil es kommen dann jetzt die Babyboomer, gehen in Rente. Und dann musst du ja diese Lücke, die du hast, es gibt dann weniger aktive Arbeitnehmer, die weniger umlegen, also die können diese Babyboomer nicht ernähren.
Ja, und obwohl sie sehr doll versuchen, Selbstständigen so schwer wie möglich zu machen, gibt es trotzdem immer noch immer mehr Selbstständige, die da auch nicht einzahlen.
Richtig. Ja. Ja. Und die Lücke, die du nicht bezahlen kannst, musst du aus Steuergeldern natürlich wieder hernehmen. Beziehungsweise neue Kreditaufnahme, Neuverschuldung etc. Also ein riesiger Rattenschwanz, der da dranhängt, unglaubliche Summen. Wir haben über Elterngeld gesprochen. Elterngeld ist vom Volumen, also von der Schwere in der Materialität, ist das Kreisliga.
Ich glaube 4%, ne? Und Rente und hier Grundding.
Fast alles.
Das ist echt krass.
Fast alles. Und dass sich darüber und dann jetzt über so einfach, also da einfach immer noch und man merkt, man reitet hier gerade einen Abhang hinunter oder ich weiß nicht, mir fehlt gerade die Metapher.
Ja, aber das ist so typisch, dass es dann erst zum Thema wird, wenn es brennt. Und dann ist es aber zu spät, dann kannst du nicht mehr irgendwie anlegen. Das musst du ja schon jetzt machen.
Richtig. Also es ist schon zu spät, aber jetzt kannst du noch, also du musst es machen, sonst geht das nicht. Die Alternative ist, du kriegst keine Rente. Heute ist das Rentenniveau
vor... Muss ich noch FDP wählen oder was?
Nee, ja, mach was du willst, aber...
ja, aber das ist schlimm, die Grünen haben es echt verzockt jetzt bei mir. Erst das Elterngeld-Ding und jetzt wollen sie das auch, also irgendwie weiß ich auch nicht, ey.
Mann.
Obwohl es eigentlich, also ich finde immer die Grünen, wenn ich die Grünen höre, dann denke ich immer an das, was eigentlich ihr Thema ist. Und zwar, dass wir das mit der globalen Erwärmung irgendwie
regeln können. Die Grünen sind die einzigen Partei, die quasi, wenn sie Romy spielen würden oder irgendwas anderes, oder Scrabble, die hätten 7 Joker auf der Bank und würden trotzdem kein Wort finden. Es ist echt schwierig. Also es ist, ich verstehe es nicht.
Politiker werden vielleicht. Irgendwo
ich will es auch nicht besser machen. Es ist ein furchtbarer Job und...
Ich will da auch nicht drüber meckern, weil ich bin mir sicher, dass es irgendwie schwierig ist. Weil das sind ein Haufen schlaue Leute. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert. Aber ich mag das auch immer nicht, sich über Politik beschweren. Das ist eigentlich immer... Also in politische Diskussionen bin ich eigentlich immer raus, weil ich mir denke, aus irgendeinem... blöden Grund können wir eh nichts tun. Es ist so, man kann drüber reden, aber ich habe echt so das Gefühl, es ist auch egal, was du wählst. Ja. Ganz egal ist es nicht. Weil die AfD wollen wir nicht wählen. Das ist schon schlimm. Da ist es wieder, da bin ich immer ein bisschen, das ist mir unangenehm, dass ich aus dem Osten komme. Aber das ist ja auch unser nächstes Thema, wie das jetzt alles zusammenhängt. Ich habe das Bruttoinlandsprodukt noch.
Können wir kurz Pause machen? Ich muss unglaublich aufs Toilette.
Wenn es sein muss.
Bis gleich.
Gut, es geht weiter, ja. Wir haben ja auch schon ein bisschen was auf der Uhr, also müssen Sie heute nicht übertreiben.
Wir können auch den Osten das nächste Mal machen.
Meinst du? Dass das jetzt quasi so ein Cliffhanger ist? Oder wollen wir den Osten noch mit raus?
Warum willst du denn über den Osten sprechen?
Also ich finde, weil es mich mega interessiert und ich habe ja diesen Podcast auch zum Teil gehört, hier. Welchen? Hotel Matze.
Ach, mit Dirk Oschmann, ja.
Da muss ich mal sagen, dass ich Hotel Matze quasi, ich kenne ihn nicht persönlich, aber seine Schwester ist mit mir in die Schule gegangen. Matze ist nämlich als der Werder.
Das ist seine Englischlehrerin.
Nee, das war der andere. Die hatten zusammen, die waren ja Virginia jetzt, kennt vielleicht der ein oder andere.
Ach, Hotel Matze war bei Virginia jetzt?
Ja. Der war auch dabei. Und von dem Sänger, die Mutter war meine Englischlehrerin.
Das ist alles Gute kommt aus Elsterwerda.
Genau, hier, Elster Schlossgymnasium hat schon...
ein paar richtige Granaten.
Richtige Granaten rausgehauen, so. Und bei dem, war das jetzt die letzte Folge eigentlich bei ihm? Oder wann, ja, wo dieser Oschmann da war? Oder war das eine ältere?
Das war eine ältere. Ich habe sie tatsächlich nicht gehört. Mir war es da ein bisschen zu...
Aber du hast reingehört.
Ich habe reingehört.
Aber das Buch ist doch relativ neu, also muss es ja eine relativ neue
Folge
sein.
Genau, ich hab reingehört wegen Dirk Oschmann und dachte mir so, oh, vielleicht sagt der ein bisschen was zum Osten. Aber es ging ja, Hotel Matze wäre eigentlich was über den Menschen. Also es geht ja dann selten um, also wenn du...
Ihm geht's um den Menschen, ja, wie die genau, so ticken. Er sagt das auch, wie die so ticken.
Wie die so ticken, weil hier über Jürgen Klopp reden die ja auch nicht über Fußball, der hat keine Ahnung von Fußball, sondern es geht halt um Jürgen Klopp. Also
ja,
deswegen
habe
ich dann schnell wieder ausgemacht, weil vielleicht höre ich es mir jetzt nochmal an, aber mich hat in erster Linie das Buch interessiert und habe mir dann erstmal noch das Buch reingezogen.
Wie heißt das Buch?
Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, vielleicht können wir das auch, ich habe mal Shownotes, haben wir schon eine Weile nichts mehr Sinnvolles reingeschrieben, aber vielleicht schreiben wir das Buch da mal rein. Ich notiere es mir mal.
Ich habe gemischte Gefühle dazu, aber ich habe tatsächlich viel, viel rausgefunden und mich tatsächlich, ich bin ja ein Westdeutscher, der nach Osten...
Du bist der Westdeutsche, eine ostdeutsche Erfindung.
Ja. Ich hasse es ja eigentlich, über West- und Ostdeutsch zu reden, aber in dem Kontext ist es...
Mir macht das Spaß, ich finde es immer lustig.
Es ist lustig, ja, puh. es ist notwendig für die Diskussion, die er führt, und er ist ja auch ist ein hochintelligenter Mann, der dies ja dann auch teilweise polemisiert, also ein bisschen,
polemisch heißt doch auch, ist es nicht auch so ein bisschen ins...
Na, eigentlich, also feindselig, also es ist so ein bisschen so, er verteidigt ja, er sagt ja in dem Buch ganz, also, er stellt es ja so dar, was fällt dem, er verteidigt auch in gewisser Weise den Osten.
Also ist er nicht neutral.
Würde ich jetzt nicht sagen, nein. Also er weist, er sagt ja auch bewusst auf ein Problem hin, dass der West, also dass es hier ein soziales Problem gibt, über das nicht gesprochen wird. Und er versucht, und er sagt auch, ihm ist das bewusst über die Sprache, die er wählt, aber er muss das so benennen, dass es Gehör bekommt. Anders funktioniert es nicht. Ja. Es bringt ihm jetzt nichts, wenn er das irgendwie erörtert und balanciert.
Ja,
und alles.
Du musst ja immer ein bisschen Sensation.
Er muss jetzt, nicht auf Sensation, aber er muss halt wirklich die Dinge jetzt so hart beim Namen nennen, dass es streitbar werden. Hm. Und ich bin Deutscher, nicht Westdeutscher, aber jemand, der aus Bayern nach Brandenburg gezogen ist. Er hat mit sehr vielen Recht und bestätigt so Gedankengänge, die ich die letzten 2-3 Jahre hatte.
Na, auf die sind wir jetzt aber gespannt.
Das können wir dann in einer extra Sendung machen, weil es echt ein so tiefes Thema ist und ich hatte bis ich hierher gezogen bin, keinen Kontakt mit dem Osten und hätte ihn nie gehabt. Und es wäre immer ein blinder Fleck gewesen. Und so geht's den meisten. Und das ist schon bedenklich. Und die gravierende Konsequenz ist mit unter anderem, oder die Gefahr ist wirklich eine weitere soziale Spaltung vom Land. Und das ist, deswegen ist das Thema hochinteressant.
Und da stehen wir ja gerade so ein bisschen. Also da zumindest ist gerade ziemlich brisant.
Eine riesen Zerreißprobe. Nächstes Jahr sind Wahlen in Brandenburg. Mal gucken. Also ich hebe mir das Thema gerne für nächste Sendung auf.
Okay, also war das jetzt der Cliffhanger. Nächste Folge geht es um Ost und West.
Können auch gerne Dirk Oschmann mit dazu holen.
Alles, ich glaube nicht, dass der Zeit für uns hat. Aber vielleicht den Mats Hilscher. Den könnte ich mal fragen. Das wäre natürlich krass, wenn der bei uns hier mal, wenn er mal die Heimat besucht, kann er hier mal, boah, das wäre so krass. Den würde ich echt mal gern wieder, so was heißt wieder. Wie gesagt, ich hatte den bestimmt auf irgendeiner Abi-Party auch mal irgendwann gesehen, aber ist eine Weile her. Und den finde ich richtig gut, einfach wie gut der Interviews führt. Ich merke ja selber, wie schwer es ist, Podcasts zu machen, die richtigen Fragen zu stellen, ruhig zu reden, auf jemanden einzugehen. Also gut, wir machen ja nur, also du und ich, wir kennen uns ja auch gut, aber er stellt sich ja auf jeden Gast so krass ein. Also Hotel Matze ist hier eine Podcast-Empfehlung, finde ich.
Ja, macht er wirklich immer sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass er schon so alt ist.
Na, ist er so 3, 4, 5 Jahre älter wie ich, oder 6?
Noch mehr.
Ja?
Ja.
Echt?
Ich glaube, der ist schon Mitte 40.
Naja, das ist ja 6, 7 Jahre älter wie ich. Falls du es noch nicht wusstest, ich werde nächste Woche 38.
Um Gottes Willen.
In 6 Tagen.
Ich wollte noch, hier
ja, hau raus.
Ich hätte noch eine interessante Statistik gefunden, weil wir noch über Aktienrente gesprochen haben und auch das Ost-West-Thema wieder aufgenommen
haben. Am Bruttoinlandsprodukt hat man noch vergessen, da wolltest du auch irgendwas sagen.
Ach ja, muss nicht.
Können wir ja nächste Folge anfangen damit.
Wäre wahrscheinlich so belehrend gewesen, müssen wir auch nicht machen. Statistik, wie bewerten Sie, dass die Bundesregierung bei der Altersvorsorge künftig Aktien stärker mit einbeziehen möchte? Zum Beispiel die Aktienrente nach Bundesland. So, Bayern zum Beispiel hat positiv 45,5%.
Ja, das ist ja wahrscheinlich auf 50% München.
Weiß ich nicht. Also 45,1% und 34,6% ablehnend. Also beziehungsweise negativ, und dann gibt es wahrscheinlich einen großen Teil, der keine Meinung dazu hatte. Also 45% bist du schon mal, also du hattest eigentlich die meisten, lange Rede kurzer Sinn, die meisten Länder, Bundesländer sind dem mehr positiv eingestellt als negativ. Und dann gibt es tatsächlich ein ganz schönes Gefälle. Die ersten, ja, es ist irre, alle ostdeutschen Länder oder, oh Gott, dieser hässliche Begriff, neue Bundesländer, es sind mehr negativ eingestellt als positiv.
Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, gerade Rente ist hier was Heiliges. Hm. Weil du dein ganzes Leben wirklich geackert hast und die haben ja auch alle, die jetzt Rentner werden, haben ja auch diese schwierige Zeit nach der Wende mitgemacht, wo alle ihren Job verloren haben. Ja. Und es war eine Riesenkatastrophe. Und für die war das immer wichtig, Arbeit zu haben. Und das ist ein Trauma, richtig. Ja. Und dass jetzt quasi ihr Lohn für das, dass sie das alles mitgemacht haben, dass es jetzt in Frage steht, weil Aktie klingt jetzt nicht unbedingt vertrauenswürdig, Aktie, also für jemanden, der sich nicht auskennt.
Aktie, eine was deutsche Erfindung.
Ja, aber es klingt wirklich so, als würden die jetzt, also wenn ich das so hören würde und ich hätte keine Ahnung, also ich habe ja wenig Ahnung, aber davon habe ich zumindest ein bisschen, würde es für mich klingen, als würden die jetzt die Rente vergambeln.
Ja, vielleicht, ja. Also
könnte damit zusammenhängen, aber das werden wir nächste Folge klären.
Ich glaube, das ist auch jetzt ein sehr deep, also das ist ja jetzt ein, ich habe keine Antwort auf die Frage, nur Mutmaßungen.
Ja.
Warum das so ist.
Aber es ist auf alle Fälle ein krasser Fakt, dass es so ist.
Also es ist ziemlich eindeutig, also das, Statistiken sind ja oft mal so, naja, man weiß es nicht, aber es ist halt echt ein klares Gefälle, es sind alle mindestens mehr positiv als negativ eingestellt und ab Berlin fällt dann wirklich alles komplett um.
Aber ist das, gibt's da, können wir vielleicht zur nächsten Folge mal raussuchen, gibt es irgendwo eine Statistik, so eine Anlegerstatistik nach Bundesländern?
Muss ich gucken.
Das könnte man mal rausfinden, weil vielleicht hat das was damit zu tun, vielleicht sind auch wirklich Ostdeutsche einfach auch, legen ihr Geld nicht an, weil sie irgendwie misstrauisch sind.
Ja, das ist jetzt, jetzt machen wir tatsächlich ein anderes, also können wir dann nächste Folge, können alles nächste Folge machen.
Also die, emotional geladen.
Nee, aber die sagt ja auch Dirk Oschmann ganz klar, also die ostdeutsche Bevölkerung hat ja auch ganz stark bedingt durch die Wiedervereinigung und was dort alles passiert ist, oder wie er es dann übertrieben oder zugespitzt formuliert, durch die Übernahme der Bundesrepublik Deutschland ein ganz andere. Es gibt nichts zum Anlegen. Was sollen die denn anlegen?
Ja, ja genau. Erben nichts oder was? Diese Zahlen können wir dann auf alle Fälle mal droppen, gleich am Anfang in nächster Folge. Wie wenig Geld da ist im Osten.
Ja, es sind völlig andere Bedingungen. Es ist was komplett anderes.
Ja.
Und deswegen, ich glaube einfach für viele, die denken sich, what the fuck, Aktienrente, leave me alone. Also es ist so.
Naja, die wollen einfach ihre Rente haben und das ist ja echt.
Oder überleben oder was auch immer.
Ich kann das völlig nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber es ist halt der falsche Weg. Aber das ist halt das Einzige, was man machen kann, halt Aufklärung und dass man das versteht. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil man genau so eine Sachen, die sind auch schwer verständlich. Das lernst du ja nicht in der Schule oder wenn das kriegst du nicht mit.
Oder wenn dann erzählt es ein Investmentbanker einem anderen Investmentbanker.
Genau, der Investmentbanker hilft dir da jetzt auch nicht weiter. Eieiei, so hier geht schon, das Smart Home fährt die Rollläden runter.
Ja.
Es wird dunkel im Haus. Das ist ein Zeichen, dass es spät abends ist. Was haben wir denn? Halb neun. Eine Sache habe ich noch. Nochmal zum Runterkommen am Ende. Hm. Eine Frage an dich. Wenn du mal wieder irgendwo hingehen würdest, wo würdest du mal wieder hingehen wollen? So Hobby, freizeitmäßig. Auf was hast du mal Bock?
Ist lustig, wenn du mir die Frage stellst, dann denke ich gar nicht an die Antwort der Frage, sondern warum du mir die Frage stellst. Aber tatsächlich hätte ich mal Bock auf so ein Hardcore-Konzert.
Hardcore-Konzert?
Ja.
Kommst du jetzt da drauf?
Na, weil ich hier neulich habe ich ja diese Hochzeitsvideos gefunden.
Ach so, aus deiner Jugend.
Aus meiner Jugend und das hat mich so ein bisschen sentimental gemacht und dachte ich mir eigentlich, wie schön Musik ist und
ja gut,
dass
wir jemanden kennen, der eine Hardcore-Band ist.
Ja. Und dass ich das eigentlich und dass ich das schon misse.
Aber ich habe das nie verstanden, was da so, also das ist dann so Moshpit-mäßig, du siehst alle so Headbang und.
Nee, also gibt das auch, aber das.
Aber was macht man da so? Tanzt man noch nicht oder was? Wie ist denn so ein Konzert? Das ist doch immer so ganz klein und intim.
Ja, meistens ist es ein kleiner Club, ja. Und meistens, also früher stand man dann immer ganz cool mit seinem American Apparel Hoodie im Hintergrund und hat ganz cool mitgewippt und so. Und wenn man richtig aus sich raus ist, dann ist man natürlich vorgestürmt und hat mitgesungen. Also
mitgeschautet.
So, mitgeschautet, weil die Sang, es ist ja immer so ein Ding, es gibt ja, das Tolle beim Hardcore ist ja, oder ein etwas ganz Besonderes ist es im Vergleich zu anderen, dass es keine Barriere gibt zwischen Musiker und Publikum, sondern es ist ja eine Masse. Oftmals gibt es ja Konzerte, wo es auch keine Bühne gibt, sondern die Bühne im Publikum aufgebaut ist. Und das ist halt das Besondere am Hardcore und es verschwimmt alles.
Materia hat letztes Jahr auch die Vollkontakt-Tour gemacht, wo er immer in eine Menge gesprungen ist oder da irgendwie rumgerannt ist. Wo ich immer dachte, wie crazy das ist bei so einem Riesenkonzert. Also bei so einem kleinen ist ja okay, da wird ja keiner irgendwie übergriffig oder so. Aber wenn du dann so ein schon eher bekannter Musiker da mit den Leuten, da wirst du doch zertrampelt oder was weiß ich.
Ja, guck dir mal ein paar Have Heart, Champion, Modern Life is War.
Was?
YouTube-Videos an. Also, das
also so bekannte Hardcore-Leute oder was?
Also das ist schon, wenn man das von außen betrachtet, denkt man sich, was habt ihr denn gefressen? Aber es ist
wenigstens
halt,
tun die keiner Fliege was zu leide.
Alles liebe Menschen, ja. Naja, wirklich, also ja. War immer, ich habe jetzt echt schon lange keinen Kontakt mehr dazu, aber war immer was
ja, sehr gut, schönes. Wir sind hier in der Nähe von Berlin. Ich bin mir sicher, dass du dort mal einen schönen Ausflug machen kannst.
Wenn man wieder den Osten aufwirft, die geilsten Konzerte waren immer im Osten.
Mhm. Ja. Na gut, dann weiß ich Bescheid, wo ich die hinschicken Coney kann.
Island wenn und mal. So weiter, das war immer, also der Osten hat immer hier
die Gefühle rausgeschrien.
Der Osten hat gesagt, ja, hilf mir.
Help. Ich hätte jetzt gesagt, du sagst irgendwie so Fußballspiel.
Ja, auch gut. Ja.
Weil das war ja so meine Idee. Wir haben darüber gesprochen, was wir mal irgendwie mal wieder machen könnten. Da habe ich auch so gesagt, so ein Konzert oder so ein Fußballspiel.
Du mir vorgeschlagen hast, jetzt RB Leipzig-Fan zu werden.
Ja, nachdem Bayern jetzt wirklich ein bisschen durchhängt. Oh. Und können mit der S-Bahn nach Leipzig fahren. Das wäre viel einfacher. Aber ich war ja noch nie bei so einem großen Fußballspiel. Deswegen will ich einfach mal hin. Ich war noch nie in so einer Riesenarena. Würde ich mir eigentlich gerne mal angucken. Aber ich kenne ja nicht einen Spieler bei RB Leipzig. Deswegen würde ich auch lieber nach Bayern. Aber wenn die immer verlieren, will ich da auch nicht hin. Nee, aber was mir jetzt eingefallen ist, wo ich mir gerne hin wollte, und das ist jetzt wirklich mein abschließender Satz, ins MoMA. Und weißt du noch, wie wir mal drüber gesprochen haben? Also MoMA, wir gucken halt immer Frühstücksfernsehen und MoMA ist halt schon, das ist ein bisschen zu Fremdschäden. Weißt du noch, wo wir das gesagt haben? Das ist ein richtig geiler Spruch, dass MoMA braucht ein Boomer-Konto. Boomer, nee, was? Dass MoMA braucht einen Boomer-Berater.
Einen Boomer-Berater, ja. Das sind schon echt grenzwertige Beiträge, ja. Also auch dann diese, wie sagt man, Rubrik, wo sie dann Social Media einblenden und sowas, ist schon...
Ja, wenn sie mal ins Café laufen, so.
Oder ins Café laufen, ja.
Ich habe gestern tatsächlich hier Dunja Halali, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen, Halali, auf Instagram gesehen, ich folge ihr auf Instagram, wie die auch mit so einem Camper, jetzt schließt sich der Kreis, die ist auch mit so einem Camper unterwegs gewesen und es ist ja krass, beim MoMA ist die macht so geile Interviews und die ist total tough und
eine gute Journalistin,
richtig
ja.
gute Moderatorin auch.
Ja, Journalistin ist
sie. Journalistin und Moderatorin, weil
ja,
die ist ja doch Moderatorin.
Aber gut.
Aber die ist so privat, die ist ja voll tätowiert und so voll krass einfach. Also richtig, ich hätte mir die privat nicht so vorgestellt.
Ja gut, aber wer hat jetzt kein
Tattoo? Ich. Nee, aber ich meine überall so richtig die Arme zu. Sie hat ja immer lange Hemden an.
Ach so, ja, wusste ich jetzt auch nicht.
Also,
ja.
Oder glaube ich zumindest, dass ich das so gesehen habe. Vielleicht war es auch noch aufgemalt, irgendwie Henna-Tattoos oder so. Aber fand ich richtig cool. Also das MoMA ist, das muss, glaube ich, so spießig sein. Ich glaube, die das Machen sind eigentlich gar nicht so spießig.
Glaube ich auch nicht. Nein, also es ist halt für alle.
Deswegen würde ich gerne mal hin dort. Ich würde einfach mal gerne mal hinsetzen ins MoMA-Café und mal hinter die Kulissen schauen.
Gut.
Okay, so. Jetzt sind wir durch. Wir sind durch. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Straight Edge.
Ja. Super. Also, wir werden versuchen, Julian mal auf Hardcore-Konzert zu schicken und dann berichten wir euch. Na denn, bleibt gesund. Den vermisse ich ja ein bisschen. Er wird ja nicht zuhören. Wir haben ja in München gewohnt. Okay, die letzte Story. Einer unserer Mitbewohner, ein bisschen älterer, der war sehr witzig. Der war, glaube ich, Lehrer früher, ne?
Deutschlehrer.
Kommt sehr lehrermäßig rüber, war immer sehr korrekt, hat sehr nett gegrüßt immer, grüß Gott. Und dann hat er immer gesagt, mein Nummernschild am Auto ist XP, gesund bleiben. So, das war ein guter letzter Satz. Also Leute, gesund bleiben und tschüss.